Halleluja. Wow. Freut sich irgendjemand, dass Jesus deine Sünden abgewaschen hat? Freut sich jemand, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Halleluja. Lass uns hier nochmal einen Applaus geben. Hey, du bist so gut, Jesus. Wir lieben dich, wir preisen dich mit allem, was wir haben. Amen. Wow. Hey, es ist so eine Ehre, heute hier zu sein. Und bei Gott gibt es ja keine Zufälle. Ich glaube, im Oktober letztes Jahr war es, als Pastor Alex und ich uns, glaube ich, zum ersten Mal so richtig kennengelernt haben. Ich glaube, es war auf dem Weg zur Toilette. Und haben wir uns kurz ausgetauscht und sofort ist mir aufgefallen, dass Pastor Alex so ein warmherziges Herz hat. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, so herzlich, so wie er mit einem umgeht. Ich habe mich sehr gefreut. Und in der Regel ist es bei Menschen so, die so sind, die merken das gar nicht. Ne? So, ne, aber es ist so schön. Danke, Pastor Alex, dass du mich angefragt hast. Ich habe dir gesagt, oh, ich weiß nicht, wir haben letztes Jahr im Mai erst Gemeinde gegründet, da gibt es noch vieles zu tun, aber jetzt hat sich das mehr oder weniger stabilisiert und konnte das heute wahrnehmen. Danke an dieser Stelle. Genau, ich darf heute Gottes Wort predigen. Wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Oder wenn du das auf dein Tablet, Handy oder auch was auch immer, schlag es gerne auf. Wenn du nichts dabei hast, wir haben auch hier, glaube ich, die Folie ausgestrahlt, aber wir wollen da gleich gemeinsam hineinschauen. Und ich bin gespannt, was Gott uns heute sagen möchte. So, Halleluja. Ich will damit beginnen, da war ein Mann, der ging im Park spazieren. Und er war so glücklich, hat sich gefreut, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Und dann sieht er da eine Bank und da sitzt da ein Mann. Und neben dem Mann so ein großer Hund. Und dieser Spaziergänger ist so hundefreundlich und er denkt sich, er fragt mal nach. Er geht zu dem Mann hin und fragt, beißt dein Hund? Und der Mann guckt so, mein Hund beißt nicht. Der Mann freut sich, fängt an den Hund zu streicheln und bäm, beißt ihn in die Hand. Der ärgert sich und denkt sich, du hast doch gesagt, dein Hund beißt nicht. Und der Mann guckt ihn an, das ist doch nicht mein Hund. So, und an diesem Witz erkennt man so, es ist doch so entscheidend, das Gesagte richtig zu verstehen. So, ich kann jetzt viel reden, aber wenn du es falsch verstehst und denkst, ja, das, so meint er es, hey, da gibt es eine Verantwortung, die wir haben. Und das heißt, ich will genau zuhören, aufmerksam sein. Vielleicht musst du mal kurz deinen Nachbarn sagen, bitte jetzt nicht stören, ich will genau zuhören, was Gott mir heute sagen möchte. Ja, damit ich das Gesagte richtig verstehen kann, um richtig danach zu handeln. Amen? Amen. Dann lass uns hineingehen. Mein Thema heute, Gott ist treu. Ja, es sind nicht so viele, die das jetzt sagen können. Nein, Gott ist treu, Amen. Und was es genau auf sich hat, das will ich mit euch schauen. Aber Gottes Treue allein ist es zu verdanken, dass wir all den Segen, den wir erleben, all das Gute, was wir erleben, ist seine Treue zu verdanken. Und wenn wir irgendwo denken, nein, hier ist Gott nicht treu. Nein, Gott hat hier gesagt und jetzt das nicht so gemacht. Oder du spürst oder fühlst irgendwie einen Konflikt in dir, wenn du jetzt das hörst, Gott ist treu. Lass uns gemeinsam hineinschauen, aber was ich von vornherein sagen kann, ist, Gott ist treu. Aber oft verstehen wir seine Treue nicht auf unser Leben. Oft interpretieren wir etwas falsch, wo Gott sagt, ich will nur das Beste für dich. Und wir denken, Gott ist uns untreu. Da will ich gemeinsam hineingehen. Ich glaube, es gibt heute einiges zu entdecken. Mein erster Gedanke zu dem Thema heißt, wohin führt uns Gottes Treue? Wohin führt uns Gottes Treue? Und ich habe hier ein Bild mitgebracht, das ist, glaube ich, so 15 bis 17 Jahre zurück von meiner Familie, wo ich aufgewachsen bin. Ja, und vielleicht erkennt ihr mich, ich sehe noch ein bisschen jünger aus, so, ne, aber war damals schon so, ne, ein bisschen auffällig. Aber wir sind 7 Kinder gewesen. Die ersten 4 gestandene Männer, die aufessen, was hingestellt wird. So, meine Mutter hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, die hat gesagt, ich werde jeden Tag warmes Essen für meine Kinder kochen. Und das hat sie gemacht, jahrelang. Also ich kenne es gar nicht anders. Ne? Bis zu meinem 18. Lebensjahr habe ich immer zu Hause alles aufgegessen. Später habe ich mitbekommen, dass wir nicht die normalen Schüsseln und Töpfe hatten, sondern die aus dem Militär XXL-Variante. So, und wir sind auch alle, hier haben wir alle schon abgenommen. So, ne? Aber wir waren alle richtig schön, füllig und kuschelig. Und so, ne? Alles immer aufgegessen. Das war auch immer so die Regel am Tisch. Wenn nicht geredet, aufessen. Und dann irgendwann haben meine Eltern gemerkt, wir werden irgendwie immer runder. Dann haben die die Regel geändert. Du musst nicht alles aufessen, wenn du nicht willst. Und wir sagen, essen, du musst nicht mehr alles aufessen. Und auf jeden Fall gab es in meiner Kindheit auch meine Oma, die so ungefähr 3 Kilometer entfernt gewohnt hat. Und die ist gerne mit dem Fahrrad zu uns gekommen. Und hat dann Lutscher eingekauft bei Aldi, diese große XXL-Packung, ist zu uns gefahren. Und bei uns haben auch noch andere Cousins, Cousinen gewohnt. Und wir wussten, wenn Oma kommt, Lutscher, Zucker, Glücksgefühle. Und Oma schaffte es gar nicht, vom Fahrrad abzusteigen. Wir rannten alle zu ihr und sie hat uns Lutscher ausgeteilt. Wir haben uns so gefreut. Lutscher über Lutschers. Und dann hat sie das immer wieder mal gemacht und wir haben uns immer gefreut, wenn Oma kam. Wir haben Oma geliebt. Wir haben Oma so geschätzt. Oma bringt Lutscher. Oma bringt Glücksgefühle. Wir freuten uns, wenn Oma kam. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie in meinem Herzen so eine Abwertung meiner Mutter gegenüber passierte. Ja, Mama, die erlaubt uns nicht Lutscher. Ja, Mama, die erlaubt uns nicht Süßigkeiten, wenn wir wollen. Sie macht uns warmes Essen. Zum Frühstück, zum Mittag, zum Abend. Und dann Borsch über Borsch. So. Und dann war sie bei mir, meine Oma, die meint es gut mit mir. Aber meine Mutter, was macht sie? Und als Kind verstehst du das nicht. Zumindest ich nicht. Als ich älter geworden bin, ist mir dieser treue Wert meiner Mutter so wertvoll geworden. Meine Mutter hat nicht paar Mal und manchmal uns Essen gemacht, sondern jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jahrelang. Und ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht. Gott beschenkt dich jeden Tag mit seiner Treue, seiner Güte. Und manchmal ist es dann so selbstverständlich. Gott, was machst du? Aber dann gibt es hier Lutscher und Glücksgefühle. Und oft ist es ja so, dass Sünde auch so einen Reiz hat. Schnelles Glücksgefühl, schnelle Erfüllung. Und dann sind wir, ja guck mal, hier die Sünde, die beschenkt mich hier. Ne? Und der Teufel, der kommt hier um die Ecke und hier willst du Sünde, komm hier, nimm. Und verkauft es wie so ein leckeres Eis. Und dann ist Gott da um die Ecke mit warmem Essen. Warmem Essen. Aber Gott weiß besser als du und ich, was zu unserer Gesundheit gut tut. Amen. Und er tut manche Dinge, die wir nicht verstehen. Aber weil er treu ist und sich nicht mehr verändern kann, bleibt er uns treu, selbst wenn wir untreu werden. Amen. Gottes Treue hat nur das Beste für uns im Sinn. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Die Bibelstelle, die wir heute untersuchen, steht in 1. Korinther 1, Vers 9. Da wollen wir gleich hineingehen und uns anhören, was Gott sagen möchte. Wir werden es auch an dieser Stelle aufhalten. Wenn du eine Bibel hast, kannst du gerne aufschlagen. Wir bleiben da. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 9. Und da steht nach der Schlachter 2000 folgendes. Gott ist treu, Halleluja, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Wow. So, damit wir diesen Vers richtig verstehen und nicht jeder macht, was er will mit diesem Vers, sondern was meint Gott von Anfang an? Was meint er mit diesem Vers? Das können wir nur verstehen, wenn wir den Kontext auch verstehen. Der Kontext hier ist, Paulus hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Korinth. Korinth war in einer Stadt, wo viel Kult war, viel Götzendienst, viel Unmoral, sexuelle Unmoral, mit Neid und Stolz, alles gang und gäbe. Und da ist jetzt die Gemeinde Korinth, wahrscheinlich klein. Einige Christen, die sich bekehrt haben, die haben ihr altes Leben hinter sich gelassen und jetzt wollen sie Jesus nachfolgen, aber merken, um jede Ecke wartet die Sünde. Um jede Ecke die Verlockung und die Angebote. Ja, willst du nicht hier einen Lutscher? Willst du nicht hier? Und so. Und sie haben gekämpft. Paulus schreibt seinen Brief an die Christen in Korinth, an die Heiligen, so nennt er sie. An die Heiligen und ermutigt sie. Er beginnt seinen Brief so, dass er sie lobt. Er sagt, ich danke Gott alle Zeit für euch. Und das musst du mir vorstellen. Alle Zeit Gott danken für Menschen, für Brüder und Schwestern, eine andere Gemeinde. Er sagt, ich lobe Gott, dass ihr so viele Erkenntnisse habt über Jesus und dass ihr treu auf seine Wiederkunft wartet und dass ihr so viele Gnadengaben bei euch habt. Und er lobt sie, ehrt sie, dankt Gott. Wow, du denkst dir, hey, das muss ja richtig so Vorbildschristen sein, so, wo alles stimmt. Aber genau danach nimmt das Ganze eine andere Richtung an, ne? Wo Paulus einiges zu korrigieren hat, wo er sagt, und ich höre von sexueller Unmoral, und ich höre von Neid, und ich höre von Parteiungen, ich mag diesen Leiter und diesen nicht, aber ich mag diesen Leiter und diesen nicht. So, ne? Und da sind die Christen herausgefordert, wissen nicht mehr, wie sollen die mit dem und jedem umgehen. Und Paulus ändert seinen Ton danach, wird sehr wahrhaftig, spricht Sünden beim Namen an. Und das Ganze beginnt aber so. Ich danke Gott alle Zeit für euch. Als ich das gelesen habe, hatte ich eine kleine Ermutigung für mich. Gibt es irgendjemand hier, der auch eine Kleingruppe leitet? Darf ich mal melden? Gibt es hier einen? Ja, hier, 2, 3 Personen, 4, da hinten. Wow. Ich bin auch Kleingruppenleiter. Ich treffe mich jede Woche mit Personen meiner Kleingruppe und ich sage euch, da ist alles drin. Da sind die Höhen der Gefühle drin und da sind die Tiefen der Trauern drin. Und das Ganze immer wieder. So, dann gibt es Momente, wo ich denke, Gott, wann lernen sie es? Die Menschen, die mir anvertraut, meine Kleingruppe, ich will gerne ihnen helfen, weiterzukommen. Und dann aber tun sie das und dann das und das und das. Und dann bin ich manchmal so enttäuscht, kennst du das? So enttäuscht, Gott, ich dachte dir, dass du hier richtig was tun willst. Und ich bete und hoffe und glaube und dann passiert nichts. Und als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, Paulus hat nicht so angefangen. Er hat Gott für das gedankt, was bereits gut läuft. Lieber Kleingruppenleiter, danke Gott für das, was bereits gut läuft. Danke Gott bereits für das, was in deinem Dienst gut läuft. Danke Gott bereits für das, was in deiner Familie gut läuft. Hast du Gott schon dafür die Ehre heute gegeben? Für das, was gut läuft? Oder ist es schon selbstverständlich? Lass uns Gott alle Zeit loben und danken für das, was bereits gut läuft. Unseren Blick darauf richten, ohne, und das ist die andere Seite, die Dinge, die nicht gut laufen, schön zu reden oder abzutun. Nein, wir stellen uns den auch, aber wir konzentrieren uns nicht darauf, sondern wir konzentrieren uns auf das Gute. Amen. Und das gehen wir auch an, wie Paulus das auch gemacht hat in seinem Brief. Aber wir sind hier ganz am Anfang von diesem Brief, wo er die Korinther lobt, dankt und ehrt, dass sie in den Geistesgaben so bewandert sind. Und hier will ich erst mit dir die einzelnen Wörter nochmal anschauen. 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, so beginnt er. Treue kann man auch mit zuverlässig übersetzen. Also wenn man sagt, Gott ist treu, dann sagt man auch, Gott ist zuverlässig. In dem, was er sagt, in dem, was er tut, ist er zuverlässig. Und das macht mir richtig Freude. Dass ich weiß, mein Gott ist nicht von Sonne oder Regen abhängig. Mein Gott ist nicht von früher und heute abhängig. Mein Gott verändert sich nicht. Er bleibt treu in Ewigkeit. Er bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Gott ist treu, preist dem Herrn. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Wow, selbst wenn ich untreu bin, und das bin ich ziemlich oft Gott gegenüber, wo ich sage, oh Gott, eigentlich wollte ich ja hier, aber jetzt ist gemütlicher hier und eigentlich willst du ja das, aber bequemer ist gerade das. Kennt das jemand? Bin ich der Einzige? Ja, und dann ist Gott trotzdem treu. Und ich komme zu ihm zurück und er empfängt mich mit offenen Armen. Und ich sage, Gott, du weißt ja, ich weiß alles, Samuel, komm in meine Arme. Oh Gott, danke, dass du nicht bist wie ich, sondern du bist treu. Amen. Wow, darüber freue ich mich so. Gott ist treu in allem, was er gesagt hat, was er tut und was er tun wird. Er ist treu. Und dann heißt es weiter. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Durch den ihr berufen seid. Man kann es auch übersetzen, wegen ihm wurdet ihr zusammengerufen. Ja, wegen Gott, das war nicht unsere Idee, das war nicht, du bist morgens aufgewacht, oh, lass uns mal so Gemeinde bauen, lass uns mal so Christen zusammenkommen, lass uns mal, nein, 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 das war alles Gottes Idee. Das war, er war es, der gesagt hat, ich berufe all die Menschen, die an Jesus glauben, zu einer Gemeinde. Ich berufe all die Menschen zusammenzukommen, um Gemeinde, Familie zu leben. Das war nicht unsere Idee. Liebe Brüder, liebe Schwestern, das war der treue Gott, dem wir glauben, dem wir lieben, dem wir dienen. Amen. Und er hat uns berufen. Er hat uns berufen. Berufen hier steht in Passiv, bedeutet, du und ich, wir hatten nichts damit zu tun. Gott war aktiv. Wir waren passiv. Er hat diese Idee geäußert und hat alles getan, damit wir Menschen zu Gott kommen können. Das war nicht, weil wir gut, schlecht, was auch immer sind, sondern einfach, weil Gott treu ist. Amen. Gott hat uns gerufen, zusammenzukommen. Aber zu was zusammenzukommen? Wir lesen es auch hier in diesem Vers. Gott ist treu, der Nee, durch den ihr berufen seid zu was? Zur Gemeinschaft. Zur Gemeinschaft. Man kann es auch übersetzen mit einer Beteiligung, eine enge Verbindung, eine tiefe Zuneigung, Gemeinschaft. Nicht, ja, wir haben Gemeinschaft, aber wir reden nie miteinander. Nein, es ist eine Beteiligung, die hier passiert. Es ist, du hast einen Teil an dieser Gemeinschaft und ich habe einen Teil an dieser Gemeinschaft. Gemeinschaft kann nur funktionieren, wenn es von beiden Seiten kommt. Kein großes Geheimnis, aber doch eine Herausforderung. Ich kenne das in meiner Ehe, so wenn ich meiner Frau gerne Gemeinschaft haben will und sie gerade viele Sachen zu tun hat und dann rede ich mit ihr, denke, sie hört mir zu, aber sie ist gerade mit anderen Dingen beschäftigt. Ne? Und sie genau das gleiche bei mir auch, ist gerade euphorisch, kommt nach Kleingruppe zu Hause, herrlich, Samuel, Gott hat so gewirkt und ich bin gerade noch voll in dem Stress, ne? Kinder gerade schlafen gelegt, ne? das gemacht, der ist wieder aufgestanden, den muss ich mal erklären, Schlafen ist wichtig, gut und gesund und so weiter. Und dann bist du noch in diesem Stress, so gerade geschafft, ne? Fühlst du wie ein Sieger, Kinder schlafen gelegt. Der Mann. Dann kommt eine Frau und ganz andere Gedanken. Er will mir gerade so vom Himmel erzählen und alles und so. Ne? Und Gemeinschaft aber wird nur dann passieren, wenn beide sich beteiligen. Wenn beide sich beteiligen an dieser Gemeinschaft in Worten und auch in Taten. Eine Gemeinschaft, die nur durch Worten besteht, ist schon richtig gut. Kommunikation ist mega wichtig. Aber wenn nach den Worten keine Taten folgen, verlieren die Worte Kraft. Liebe Ehefrauen, ihr stimmt mir zu. Ne? Liebe Ehemänner, lasst uns das zu Herzen nehmen. Ja, unsere Worte haben Kraft, wenn sie den Taten folgen. Aber wenn unsere Frauen irgendwann merken, der sagt Dinge, aber danach die Taten. Ja, Gemeinschaft wird sich immer in Worten und Taten zeigen. Du kannst es nicht trennen. Kannst es dich trennen. Diese Gemeinschaft spricht Gott hier an. Er sagt hier, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft. Und weißt du, guck mal, bis hierhin, ich weiß nicht, wie lange habe ich jetzt gepredigt, bis hierhin, es ging nur um Gott. Es ging noch gar nicht um uns. Es ging noch gar nicht um das, was Gott von uns möchte oder was auch immer. Es ging um Gott, der treu ist, der uns berufen hat, zur Gemeinschaft. Das war seine Idee. Das ist alles Gott gewesen, der Gutes für uns im Sinn hat. Und jetzt aber geht es hier weiter zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Mit seinem Sohn, dem Gesalbten. Christus heißt Gesalbter. Einige dachten, das ist der Nachname von Jesus. Ne? Samuel Ochs, Jesus Christus. Nein, nein, das ist ein Titel, den Jesus bekommen hat. Er ist der Gesalbte Gottes. Er ist der Messias. Er ist der lang ersehnte Retter dieser Welt. Und er ist unser Retter geworden. Amen. Das ist dieser Jesus Christus, zu dessen Gemeinschaft uns Gottes Treue berufen hat. Lieber Bruder, liebe Schwester, Gott hat uns berufen zur Gemeinschaft mit Jesus. Warum? Weil wir durch die Sünden, die wir getan haben, gedacht haben, wurden wir von Gott getrennt. Es war nicht Gott, der uns getrennt hat, das waren wir, die wir uns wegen unserer Sünden von Gott trennten. Ob wir wollten oder nicht. Und jetzt wird dieser Gott, der unschuldig war, bei dem Scherbenhaufen, der verursacht wurde, er schuf Adam und Eva, hatte eine wunderbare, herrliche Gemeinschaft, sein Sinn für die Menschen, die auf dieser Erde waren. Adam und Eva sündigen, die Gemeinschaft in Scherben. Wer ist schuld? Adam und Eva. Nicht Gott. Ab diesem Moment tut Gott alles, um die Gemeinschaft wiederherzustellen. Der Heilsplan. Über tausende Jahre zeigt Gott seinem Volk, was er vorhat und dann der Höhepunkt, Jesus. Jesus kommt und zeigt, nur durch Jesus ist Gemeinschaft mit Gott möglich. So, und da gibt es Menschen in unserer Zeit und auf dieser Erde, die nach dem Übernatürlichen suchen, die in Religionen eintauchen und gucken und das Universum und so weiter und sie wollen Kontakt zu den Übernatürlichen, aber es wird nur einen Weg geben zu Gott und das ist Jesus, der einzige Weg. Es gibt andere Wege, die nicht zu Gott führen, sondern zum Feind, dem Teufel. Und ja, er ist auch da, um die Menschen von Gott wegzuführen. Aber Gott hat uns berufen, durch die Gemeinschaft mit Jesus wieder zu Gott zu kommen, eins zu sein mit ihm, ihn zu genießen, diese herrliche Gemeinschaft, die Gott für uns hat. Dass wir diese Gemeinschaft wieder erleben dürfen, ist Gottes Treue zu verdanken. und wir dürfen auf sie reagieren. Wir dürfen sie empfangen oder nicht. Aber diese Gemeinschaft hat Gott ermöglicht für jeden von uns. Ich komme zu meinem zweiten Gedanken. Freiheit durch Unterordnung. Freiheit durch Unterordnung. Hört sich erstmal so paradox an. Ne? Freiheit, ja, ich kann machen, was ich will. Niemand muss sich Rechenschaft geben. Ist das Freiheit? Kann es sein, dass es eigentlich mehr ein Gefangener seiner eigenen Lüste ist? Ein Gefangener seiner eigenen Bedürfnisse, Wünsche? Und ist das Freiheit? Gott spricht über andere Freiheit. Eine Freiheit, die geschieht, indem wir uns Jesus unterordnen. Wie kann das sein? Lass uns auch da reingehen. Ich habe die Geschichte von einer Frau gehört in England, die ist zu einer Gemeinde gegangen. Sie ist schon ein bisschen älter gewesen, er kannte Jesus schon ziemlich gut und hat diese und jene Herausforderung gehabt. Eines Tages im Gottesdienst hat es sich ergeben, dass man für Heilung gebetet hat. Ja, und die Frau hatte Hüft- und Rückenschmerzen schon seit einiger Zeit und hat sich damit gequält und auch im Lobpreis war es nicht mehr so leicht, die Hände zu heben und so weiter. Und dann wurde ein Aufruf gemacht zur Heilung. Sie kam nach vorne, hat Gebet empfangen und kam ein junges Mädchen dazu. Ne, so frei wie sie war, legt ihre Hände auf, fängt an zu beten und ihr kommt ganz in ein Wort. Vergebung. Vergebung. Und sie denkt sich, ich bin noch so jung. Sie ist doch schon älter. Sie kennt Jesus doch schon so lange. Aber Vergebung, was soll ich das sagen? Nicht einfach beten und dann wieder gehen. Das junge Mädchen überwindet sich, sagt ihr, liebe Schwester, ich habe ganz dieses Wort Vergebung. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber vielleicht weißt du es. Und die Frau ist dann erstmal so empört wie Vergebung. Ich kenne Gott, ich kenne die Bibel. Was willst du mir beibringen? So eine Bitte einfach um Heilung und Gott soll mich heilen. Aber dann merkt sie, da gibt es eine Person, eine Bekannte, der sie nicht vergeben hat. Und sie dachte, ja, schwamm drüber, alles gut, es ist okay. Aber es war nicht okay. Da war eine Wunde, die immer noch offen war. Und diese Frau hat sich irgendwann überwunden. Okay, doch, ja, also wenn ich jetzt drüber nachdenke und der Heilige Geist wirkt, da ist eine Person, der kann ich nicht vergeben. Und dieses junge Mädchen, so frei wie sie war, ja, also vergib ihr, damit alles besser. Und die Frau guckt sie an und danke Gott für seine Treue und seine Gnade, die da war. Und die Frau konnte ihren Stolz überwinden, das ist es, ja. Wenn man so lange mit Gott unterwegs, dass wir denken, wir wissen, wie Gott funktioniert, kann es sein, dass wir stolz geworden sind in dem, was Gott getan hat. Und es war gar nicht unser Verdienst, sondern einfach seine Treue. Die Frau überwindet sich, ja, nennt den Namen. Die fangen an, da zu beten. Sie spricht Vergebung aus, empfängt Gottes Vergebung auch, weil sie diese Unvergebenheit festgehalten hat. In diesem Moment, die Schmerzen gehen so zur Hälfte weg. Sie merkt, oh, das ist ja schon leichter? Oh, das ist ja schon gut. Nicht mehr 100% Schmerzen, jetzt irgendwie nur 50%, so freut sie schon. Aber auch motiviert, was Gott nicht nur in ihrem Körper getan hat, sondern auch im Herzen. Geht sie nach Hause, schreibt einen Brief, in dem sie Vergebung ausspricht, in vollen Sätzen und Zügen. Und als sie diesen Brief abgeschickt hat, in dem Moment, hat sie vollkommene Heilung empfangen. Nicht, dass wir eine Theologie darauf ausbauen, das war ein Zeugnis. Aber es gibt Krankheiten, die sind physischer Natur, die man mit Medizin, mit guter Ernährung, Gesundheit vorbeugen kann, die man so durch Dinge, die die Krankenhäuser und Ärzte halt machen kann. Aber es gibt Krankheiten, die sind geistlichen Ursprungs, die kannst du nicht einfach Medizin und so behandeln. Das war hier so ein Fall. Warum erzähle ich das? Unsere Gefühle sind real. Aber nicht immer wahr. Unsere Gesellschaft will uns propagieren. Hör auf dein Herz. Tu das, was dir gut tut. So wie du fühlst, so handle. Das fühlt sich im ersten Moment schön an. Danach kommt die Rechnung. Welche Beziehungen werden auf Gefühle bestehen? Welche Familien werden auf Gefühle-Achterbahn bestehen? Welche Arbeitsplätze? Wenn man das mal durchdenkt, das ist von so kurzer Dauer, diese Gefühle. Aber wir fühlen. Gott hat uns so geschaffen und das ist auch sein Wille gewesen. Wir dürfen die Gefühle genießen, aber wir dürfen wissen, Gefühle sind ein Indikator, was wir gerade wahrnehmen, aber nicht immer ein guter Ratgeber, wie wir handeln sollten. gerade wenn es in hitzigen Gesprächen zugeht, ob in der Ehe oder auch in der Kleingruppe oder wo auch immer, deine Gefühle sagen dir, und jetzt hau mal mit dem Faust auf den Tisch und jetzt sag mal deine Meinung und jetzt sag mal das oder red hinter den Rücken oder so Gefühle. Auf sie zu hören, ist nicht immer gut. Manchmal sagen unsere Gefühle, vergeben? Nein. Der verdient das nicht, sie verdient das nicht. Warum sollte ich vergeben? Tue ich noch was Gutes? Vergeben hat in erster Linie mit dir selbst zu tun und nichts mit der anderen Person. Wenn wir nicht vergeben, halten wir uns selber in einem Gefängnis gefangen. Wenn wir vergeben, lassen wir uns selbst aus dem Gefängnis frei. Wenn wir vergeben, sagen wir nicht, das, was die Person getan, gesagt hat, gut war und okay ist. Nein, wir vergeben einfach und überlassen es Gottes Gerechtigkeit, wie er damit umgeht. Aber vergeben ist Jesu Anspruch an uns. Und jetzt hier nur ein Beispiel. Jesus sagt, wenn ihr vergebt, wird mein Vater euch im Himmel vergeben. Matthäus 6, Vers 14. Der nächste Vers, auch ganz wichtig, deswegen der Kontext, der nächste Vers. Wenn ihr aber nicht vergebt, werde auch ich euch nicht vergeben. Liebe Brüder, liebe Schwestern, du kannst Christ sein, solange du willst. Aber wenn du in der Zeit, wo du Jesus nachfolgst, denkst irgendwann, ich weiß es besser als Gott, wie das Leben funktioniert. Ich habe einen besseren Ratgeber, Gefühle und weiß jetzt, wie ich leben will, wie ich meine Prioritäten ordne. Und eigentlich habe ich auch viel mehr Lust, so zu leben. Aber Jesus nehme ich noch mit, weil ich will ja nicht verloren gehen. Mein lieber Bruder, liebe Schwester, Freiheit ist nur in der Unterordnung von Jesus. Du sagst, Jesus, nicht meine Gefühle. Jesus, nicht meine Erfahrungen und nicht mein Denken, sondern dein Wille soll geschehen in meinem Leben. Und wenn du sagst, Jesus, vergibt, dann werde ich vergeben. Weil das ist keine Gefühlsfrage, das ist eine Entscheidungsfrage. Wem gehorche ich? Mir selbst oder Jesus? Freiheit durch Unterordnung. 1. Korinther 1, Vers 9 wieder. Gott ist treu. Durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft, mit wem? Mit seinem Sohn, Jesus Christus. Und jetzt hier, Komma, ist nicht zu Ende, Komma, unserem Herrn. Unserem Herrn, hier in Singular. Es gibt nur einen Herr und dieser heißt Jesus. Und dieser Herr ist hier gemeint, dieser Herr, es ist keine höfliche Anrede, gewährter Herr, können Sie bitte sich hier hinsetzen, lieber Herr, können Sie bitte von der Tür weggehen, hier an Höflichkeitsanrede, das ist nicht gemeint, als hier von unserem Herrn gesprochen ist. Hier wird von unserem Herrn gesprochen, als der, der Autorität über mein Leben hat. Ist Jesus dein Herr? Oder nicht? Manche wollen Jesus nur als ihren Retter. Danke, Jesus, du hast mich befreit, du hast mich wiederhergestellt. Danke, Jesus. Aber Jesus will nicht nur unser Retter sein, sondern auch unser Herr. Genau genommen gibt es Jesus nur in dieser zwei Varianten-Medaille, Retter und Herr. Wenn er uns rettet, dann ruft er uns auch, ihm zu folgen. Aber wenn wir sagen, nee, Rettung ja, Herr nicht, dann wirst du die Freiheit nicht erleben, die Gott für dich eigentlich gedacht hat. Unserem Herrn. Erst wenn wir uns in seine Autorität stellen, erst dann werden wir Autorität auch in unserem Leben haben. Jesus als unseren Herrn ist herausfordernd, gerade für unsere Gesellschaft. Wir wollen frei sein, niemand Rechenschaft, keiner darf was sagen. Aber das ist keine Freiheit. Freiheit in Unterordnung unter Jesus. Wie kann das genau aussehen? Ich habe so ein Beispiel, das mir sehr geholfen hat. Wie kann man das genau verstehen? Stell dir vor, so Mittelalter, da gibt es so einen bösen König, der ist so ziemlich mächtig, er hat so ein Heer, ein Schloss und der hat so damals viele Völker versklavt, besiegt, unterjocht, Abgaben gefordert, ne, richtig ausgeplündert, ausgenutzt. Und dieser böse König war so mächtig, keiner wollte sich gegen ihn stellen. Und dann auf einmal erscheint ein guter König. Und dieser gute König ist noch mächtiger. Und dieser gute König, er guckt nicht, was ist in dem Land los, wie geht's den Menschen. Dieser gute König forciert den bösen König, geht direkt auf ihn zu und besiegt ihn. Besiegt ihn, lässt ihn aber am Leben. Und einige Helfer. Aber nimmt sein Schloss, macht alles nieder und sagt zu seinen Leuten, geht, verkündet all den Menschen, dass sie frei sind. Der böse König ist besiegt. Sie brauchen sich nicht mehr zu fürchten vor ihm. Ich habe ihn besiegt. Verkündet es allen. Die Botschafter laufen los. Überall allen Orten. Hey, der gute König hat den bösen König besiegt. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Und einige denken sich, macht der Witze? Hä, meint er das ernst? Und einige denken sich, hey, Hammer, cool, da sind wir jetzt frei. Keine Abgaben mehr, keine Versklavung mehr. Und dann kommt die zweite Nachricht. Der gute König lädt ein, dass wir umziehen können in sein Reich, um bei ihm zu leben, unter seinem Schutz, in seinem Reich. Einige denken sich, herrlich, was für eine gute Nachricht. Ziehen um in das Reich des guten Königs, sind dort unter seinem Schutz und leben dort ein erfülltes Leben. Einige Menschen aber sagen sich, gut, dass es den bösen König nicht mehr gibt, aber den guten König traue ich auch nicht. Was ist, wenn der genauso ist wie der böse König? Nee, ich bleibe hier. Ich werde es alleine versuchen. Ich weiß nicht genau, was passieren wird, aber ich werde alleine versuchen, durchzukommen. Nur was diese Menschen nicht ernst genommen haben, war, der böse König lebt noch. Er hat kein Schloss mehr, er hat nicht mehr die Macht, aber er rennt noch rum und fängt an, die Menschen zu belügen. Hey, ich bin nicht tot, du bist immer noch ein Gefangener. Denk ja nicht, dass der gute König was Gutes mit dir will. So, ne, ich bin hier, du musst weiter Abgaben zahlen und so weiter. Dieses Beispiel zeigt mir, was passiert ist in der geistlichen Welt. Der böse König steht für den Teufel, der die Macht hatte, rechtmäßig, bis Jesus kam, der gute König. Und Jesus hat nicht lange rumgefackelt, er hat direkt am Kreuz für alle Sünden, alle Schuld bezahlt, rechtmäßig wieder die Herrschaft bekommen über die Welt. Jesus. Jesus aber nicht wie der böse König. Er versklavt nicht, er zwingt nicht, er drängt nicht. Er lädt ein. Jesus lädt alle Menschen ein, an ihn zu glauben, als ihren Retter und Herrn, in seine Herrschaft zu kommen, sich unter seine Autorität unterzustellen und damit Schutz, Wachstum und Versorgung für ihr Leben zu haben. Aber nicht alle nehmen das an. Auch einige Christen, die denken, ja, ich will Jesus als Retter, aber nicht als Herrn. Ich will nicht so das wirklich alles einhalten, was er auch sagt. Ich will so eher mein eigenes Leben leben. Aber Jesus hat einen Willen. Und entweder vertrauen wir seinem Willen oder nicht. Er wird uns nicht zwingen. Aber Gott wird sich nicht verändern, nur weil wir ihn verändern wollen. Gott, bitte, kannst du jetzt einmal das so machen, wie es mir passt? Kannst du einmal das verändern? Wird er nicht machen. Er wird sagen, ich bin hier, hier ist mein Reich, komm zu mir. Hier ist Schutz und Versorgung. Werden Gott nicht verändern können, aber Gott lädt uns ein, unter seine Herrschaft zu kommen, umzukehren von unserem Weg, auch als Christen, liebe Brüder, liebe Schwester. Wenn wir schon lange auch mit Jesus unterwegs sind, kommt der böse König, der Teufel. Nein, du brauchst Gottesdienst nicht. Nein, du brauchst Kleingruppe nicht. Nein, du musst nicht beten. Wer braucht das? Dir geht's gut. Guck mal, Gehaltserhöhung bekommen. Du kannst dich um dich selbst kümmern. Guck mal, die Wirtschaft. Du brauchst Jesus nicht. Nicht zu viel Zeit. Du musst doch nicht extrem werden. Sondern mach einfach mehr, was dir Spaß macht und gefällt. Leb dein Leben. Kennt jemand diese Sätze? Ich kenne sie sehr gut. Und er flüstert in so einem warmen Ton auch noch. Und denkst dir, ja genau, wieso habe ich daran nicht früher gedacht? Stimmt eigentlich jetzt, wo du das so sagst. Erzähl mal mehr. Und wir leihen unser Ohr ihm. Der Teufel hat keine Macht über unser Leben, weil wir Jesus gehören. Aber er bekommt Macht über unser Leben, wenn wir sie ihm geben. Und weißt du, wie wir ihn geben? Wenn wir seiner Lüge glauben. Ist Gott wirklich treu? Stimmt. Wenn ich Gott so angucke, eigentlich nicht. Und wir geben dem Teufel Raum, unser Leben. Will Gott wirklich von dir jetzt, dass du diesen Menschen vergibst? Das kann er doch nicht wirklich erwarten. Nee, das behaltest du für dich. Und wir kennen das, das ist ein Alltag. Ne? Deshalb nochmal die Frage. Unser Schutz ist in der Unterordnung von Jesus. Dass wir sagen, wir werden unser Ohr nur Jesus leihen, seinem Wort und seinem Willen und nicht das, was der böse König sagen möchte. Da ist Freiheit, die wirklich bleibt und anhält. Ich komme zu meinem dritten und letzten Gedanken. Was denkst du über die Gemeinschaft mit Jesus? Was denkst du, wenn du das so hörst, Gemeinschaft mit Jesus, kommt Freude auf, Glücksgefühle oder Pflicht, Schwere? Oh nein, wieder nicht geschafft, Verdammnis. Und oh, bestimmt will Jesus mich gar nicht mehr sehen oder was auch immer. So, ne? Ich will dir die Geschichte von einem jungen Christen erzählen, der auch damit zu kämpfen hatte. Und auch so mit Gemeinde und Kleingruppe, und er wusste nicht ganz, wie soll er damit umgehen. Und irgendwann dachte er sich, er besucht mal so einen älteren Christen, der so ziemlich reif aussieht, so irgendwie ihm gelingt es, irgendwie ist er immer so erfüllt und so. Und er verabredet sich mit diesem älteren Christen. Und er lädt ihn ein, komm, wir setzen uns im Wohnzimmer und werden eine gute Zeit haben. Der junge Christ kommt zu ihm und ohne, dass ein Wort gesagt wird, setzt der ältere Christ sich hin, macht Kaminfeuer an und guckt auf das Feuer. Der junge Christ steht daneben, guckt so, okay, soll ich mich hinsetzen? Okay, setzt sich hin, ne, und guckt sich das an, guckt ins Feuer rein und so. Dann irgendwann denkt der junge Christ, wir müssen hier weiterkommen auch. Ne? Also ich habe so ein paar Fragen, so Gemeinde und wie geht das, Gemeinschaft, Jesus und brauchen wir das und so weiter. Und er formuliert so viele Fragen und der ältere Christ guckt ihn an, lächelt, guckt wieder aufs Feuer, ohne ein Wort zu sagen. Der junge Christ denkt sich, ist das Weisheit oder nicht reden oder was macht er jetzt hier? So, ne? Auf jeden Fall, er sagt gar nichts. Der junge Christ wird schon so ein bisschen ungeduldig. Hey, ich habe jetzt hier Zeit genommen, bin extra hergekommen, sitze jetzt hier vor so einem Kaminfeuer und er sagt gar nichts. Und dann irgendwann steht dieser ältere Christ auf, holt so eine schwarze Zange, geht zum Kaminfeuer hin, macht es auf und dann holt er mit der Zange so ein Stück Holz raus, das da im Feuer lag. Kannst du mir so vorstellen. Und dann nimmt dieses Stück Holz mit deiner Zange, holt das raus und legt es da neben den Kamin oder hier auf den Boden hin. Ohne ein Wort, zack, hingelegt, geht zurück, Kamin zugemacht, setzt sich wieder auf seinen Sessel hin und guckt dann aufs Kaminfeuer und dann auf dieses Holzstück. Auf Kaminfeuer, wieder aufs Holzstück. Der junge Christ guckt so, okay. Guckt so. Und irgendwann fällt bei dem jungen Christen der Groschen. Und in dem Moment spürt er, ich habe es verstanden. Ohne ein Wort steht auf und geht verändert raus. Kann es sein, dass wir wie so ein Holzstück sind? Wir haben nicht das Feuer. Jesus ist das Feuer. Wenn wir in seine Nähe kommen, entfacht er unser Leben. Richtig? Dann fangen wir an zu brennen. Und da ist Leidenschaft, da ist Fröhlichkeit, Freude, Frieden, selbst wenn es nicht so in unserer Familie oder Gesellschaft ist. Das Feuer bei Jesus brennt in uns. Aber dann ist es so selbstverständlich, dass wir sagen, brauche ich das alles, die Gemeinschaft mit Jesus? Wo ist die Gemeinschaft mit Jesus? Sie ist in unserem privaten Leben, unserer Zeit, die wir Jesus geben, wenn wir beten, Bibel lesen. Aber auch, wenn wir in der Kleingruppe zusammenkommen, wo Jesus im Mittelpunkt ist und brennt, aber auch in unserem Gottesdienst, wo Jesus im Mittelpunkt ist und wir kommen zusammen, um uns von diesem Feuer anzünden zu lassen, entfachen zu lassen. Doch dann kommt der Teufel und er sagt, du brennst doch. Was passiert schon, wenn du ein bisschen weiter weggehst? Ja genau, es läuft doch alles gerade so gut. Ich bin gesund, meine Frau ist schön, die Kinder sind nett, so Geld ist da. Was brauche ich das alles? Ich kann doch viel mehr mein eigenes Leben als auch mal leben. Und in diesem Moment verlassen wir das Feuer. Und weißt du was? Wir brennen noch. Wir brennen! Du merkst, passiert gar nichts. Ich brenne immer noch. Ich bin immer noch gut drauf. Das Gute ist immer noch in meinem Leben. Siehst du, klappt ja auch ohne jetzt beim Feuer die ganze Zeit zu sein. Doch das Trügerische ist, das Feuer geht nicht sofort aus, sondern langsam. Langsam. Und genau das ist das Trügerste daran. Wir merken gar nicht, wie langsam das Feuer in unserem Leben erlischt, bis wir komplett ausglühen und auskühlen. Und dann, wo ist Gott? Ich spüre ihn nicht. Wo ist Gott treu? Wo will Gott was Gutes für mein Leben? Warum hört Gott meine Gebete nicht? Warum lässt er das alles zu? Warum bin ich alleine? Und Gott sagt uns, ich habe dich nie verlassen. Du bist von mir weggegangen. Das Feuer brennt die ganze Zeit im Kaminofen. Doch du hast entschieden, deinen eigenen Weg zu gehen, die Gemeinschaft zu verlassen, die Gemeinschaft mit Jesus. Nicht nur privat, sondern auch Gemeinde, Kleingruppen, so wie die es damals hatten in der ersten Gemeinde. Sie trafen sich im Tempel, wo Gottesdienst, alle zusammen und dann in den Häusern, wo es klein genug war, dass keiner übersehen wurde und jeder genau wusste, Hans geht's nicht gut, Peter geht's nicht gut. Wo sind sie? Hast du das Feuer verlassen? Die Gemeinschaft mit Jesus ist nicht eine Option von vielen. Sie ist der einzige Weg, um brennen zu bleiben. Weil wir sind nicht das Feuer. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass uns nichts einbilden. Lass uns nichts einbilden. Wir sind abhängig von Jesus. Das Leben, das er dir geschenkt hat, das wirst du nur bei ihm haben. Nicht, wenn du von ihm weggehst. Zurück zu diesem Feuer, dieser Gemeinschaft mit Jesus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid. Es war Gott. Zur Gemeinschaft, zur Nähe, Beteiligung, nicht passiv. Gemeinschaft. Mit wem? Mit Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir zu Jesus kommen, dann nicht nur um Gänsehautgefühle zu bekommen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann auch, dass er unser Leben spricht, uns korrigiert und verändert. Weil das wird immer gut für uns sein. Das Ziel von Jesus ist immer das Beste für uns. Immer das Beste für uns, auch wenn es manchmal wehtut. Glauben wir das? Glauben wir das? So, das ist, was uns Gott hier heute sagen will. Doch es gibt so Lügen. Lügen, die ich auch kenne, die du wahrscheinlich auch kennst, wenn es jetzt um Gemeinschaft mit Jesus geht. Ob jetzt privat, ob in Kleingruppe oder Gottesdienst, dann kommt manchmal so das Gefühl, ach, Gemeinschaft, ach, das ist eine Last, ach, das ist eine Pflicht. Das kann nicht gut sein, wenn irgendwas Pflicht oder Last ist, das muss schlecht sein. Deswegen lasse ich das gleich, weil ich will ja nicht religiös sein. Und der Teufel lügt uns an. Er kommt um die Ecke, so hinterlistig wie er ist, und spricht gerade in den Momenten, wo wir gerade so denken, ja, eigentlich bräuchte ich mehr das, weniger das. Und dann kommt er um die Ecke, ja genau. Und siehst du, sowieso, in der Gemeinde behandelt die dich nicht so richtig gut. Guck mal, der hat letztens nicht gegrüßt. Guck mal, der hat es auch nicht angeguckt, ne? Der hat was gegen dich, der hat bestimmt hinter deinen Rücken geredet. So, ne? Siehst du, brauchst du diese Leute, auch in der Kleingruppe, ne? Guck mal, du hast was gesagt, der hat dich einfach unterbrochen. Was ist denn das? So, ne, brauchst du sowas? So, nein, natürlich nicht. Genau, lass das mal alles. So, ne, du machst es mit Gott alleine in deiner stillen Zeit. Genau, ich kann doch mit Gott alleine. Kennst du das? Ich kenn das. So, ne, und dann betest du dich. Stimmt, Lobpreis alleine. Gott ist da, ich brenne noch. Aber dann kommen andere Zeiten. Oh, jetzt wird's schwieriger. Oh, jetzt bräuchte ich tatsächlich Hilfe, so wie früher. Wo sind die, die für mich beten? Kennen mich nicht mehr. Wissen nicht mehr um mich. Denken, ich will nicht mehr von ihnen Hilfe empfangen. Oh, dann merken wir, dann sind wir kalt geworden. Oh, dann merken wir, sind wir alleine. Ja, Gott und ich klappt doch nicht. Ja, genau, weil es nie Gottes Wille war. Ich und Gott alleine gegen die Welt. Gottes Wille war von Anfang an, meine Kinder werden als Familie gemeinsam unterwegs sein. Meine Kinder werden sich versammeln. Sie werden Gemeinschaft miteinander haben. Sie werden Gemeinde leben und nicht jeder seinen eigenen Weg irgendwie gehen. Gemeinschaft, wo Jesus im Mittelpunkt ist, da brennt das Feuer. Lass dich nicht vom Teufel belügen, denn er ist ein Experte darin. Denk auch nicht, dass du dich mit ihm anlegen kannst. Denk nicht, dass du ihn jetzt überreden wirst. Nein, stimmt gar nicht, wenn du das so sagst. Gar nicht wahr. Die sind auch manchmal gut zu mir. So, ne? Eva, fängt an, mit dem Teufel zu reden. Ja, nein, wie, was, ja, oder, wie. Und fängt an, mit dem Teufel zu reden. Und dann, der Teufel ist besser als du im Lügen. Der wird alles verdrehen und durcheinander bringen und so weiter. Da hast du keine Chance. Man sagt, dass wenn ein Adler eine Schlange besiegen will, wird er es nicht auf dem Boden tun. Wenn ein Adler zu einer Schlange angelaufen kommt, um mit ihr zu kämpfen, wird die Schlange gewinnen. Warum? Der Boden ist das Territorium von der Schlange. Auf dem Boden ist die Schlange richtig schnell und gewindig, kommt von rechts und links und so, beißt ihn da und da. Und der Adler denkt sich, wo ist die jetzt so? Ne? Und die Schlange macht den Adler fertig. Aber der Adler ist schlau. Der weiß schon, so nicht. Der Adler fliegt zur Schlange hin, packt die und zieht die in die Luft. Hoch. Das ist sein Territorium. In der Luft. Und die Schlange hat keinen Boden mehr. Die Schlange ist schon hoffnungslos ausgeliefert, kann sich nicht mehr richtig bewegen. Und der Adler, zack, einpiekt seinen Kopf, erledigt. Du und ich sollten nicht auf dem Territorium von dem Teufel kämpfen, mit seinen Lügen und alles, was er uns erzählen will in unseren schlechten Zeiten noch, sondern unser Territorium ist in der Gemeinschaft mit Jesus. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus sind, sind wir in der Oberhand, in der Oberliga. Da sind wir sicher, da wissen wir ganz genau, hier kann der Teufel uns gar nichts. Seine Lügen prallen an uns ab, seine Lügen kommen nicht in unser Herz rein, er will ja gar nicht schaffen, weil ich bin in der Gemeinschaft, wo Jesus im Mittelpunkt ist und das Feuer brennt in mir und das Feuer wird all die Lügen sofort entlarven und ich weiß sofort, hey, ich bleibe in der Gemeinschaft bei Jesus. Kann jemand Amen dazu sagen? Amen. Lass dich nicht vom Teufel belügen. Bleib in der Gemeinschaft mit Jesus. Bleib so nah, dass du merkst, dass das Feuer dich entfacht und du brennst. Und wenn du dieses Brennen nicht mehr erlebst und wenn es schon länger auch ist, prüfe einmal deinen Kalender. Lass mal ganz praktisch werden, okay? Prüfe mal deinen Kalender, wo geht die ganze Zeit eigentlich so hin in der Woche? Und dann guck mal, wo ist die Zeit mit Jesus? Deine private Zeit, auch an dieser Stelle, ob Gottesdienst, Kleingruppe, wird nicht deine private Zeit mit Jesus ersetzen. Es ist Hammer, hilfreich und gut, in der Kleingruppe Jesus im Mittelpunkt zu haben, im Gottesdienst, preis dem Herrn. Aber es alleine reicht nicht aus. Du brauchst die Gemeinschaft mit Jesus, sowohl alleine als auch, und lass dich hier auch nicht belügen, ich alleine, nein, als auch die Gemeinschaft der Kleingruppe und auch im Gottesdienst. Hey, das ist unser Territorium, wo das Feuer brennt und der Teufel keine Chance hat, seinen Fuß in unsere Tür zu bringen. Und wir brennen, egal welche Zeiten um uns herum sind. Wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus bleiben, werden wir brennen durch alle Zeiten hindurch. Halleluja. Ich möchte gemeinsam mit dir beten. Ist es okay? Lass uns bitte gemeinsam aufstehen. Wir wollen das vor Gott bringen. Und ich weiß nicht, wo du gerade in deiner Gemeinschaft mit Jesus stehst. Ich weiß, am Anfang ist alles immer spannend und frisch und da sind wir in der Gemeinschaft drin. Aber dann kommt die Zeit. Dann vergehen Jahre, dann kommen Umstände, man heiratet, man gründet Familie, man Arbeitswechsel, Wirtschaft, Politik und all die Dinge, die alt passieren. Und auf einmal merkst du, irgendwie bin ich da abgekommen. Irgendwie die Gemeinschaft mit Jesus zu einer Last geworden. Es fühlt sich an wie ein Pflichtgefühl. So, ne? Irgendwie habe ich da nicht mehr diese Emotionen, wenn ich daran denke. So, wenn das deine Situation ist, dann möchte ich dir heute sagen, Jesus ruft dich zurück zum Kaminfeuer zu kommen. Zurück zu seinem Feuer zu kommen. Er hat dich nie aufgegeben. Er hat dir nie Vorwürfe gemacht. Aber er ruft dich, wo er ist. Komm zurück zu mir. Und lass dich von seinem Feuer neu entfachen. Lieber Bruder, liebe Schwester, und auch wenn du Jesus noch nicht kennst, wir haben immer die freie Wahl, rauszugehen, aber auch wieder zurückzukommen. Wir haben immer die Wahl. Jesus ruft dich heute. Komm zurück in diese Gemeinschaft, wo er das Feuer ist und brennt und du Liebe spürst und du spürst, wie er dich einnimmt und erfüllt und es wird sichtbar werden. Du erkennst Menschen, die brennen und Menschen, die nicht brennen. Ja? Und Jesu Wunsch ist, dass wir brennen, weil er das Feuer ist. Da muss ich nicht erst alles um mich herum tipptopp haben. Ich kann auch mit Schwierigkeiten in meinem Alltag, meiner Ehe und so weiter bei Jesus sein und brennen. Und ich weiß, wenn ich brenne, dann werde ich die besten Voraussetzungen haben, meine Ehe wiederherzustellen, meine Familie wiederherzustellen, auf der Arbeit wiederherzustellen, weil ich brenne. Hey, das ist unser Territorium, in der Gemeinschaft mit Jesus zu brennen. Und das Feuer wird uns entfachen und das können wir auch anderen dann spenden. Es ist Jesus. Gott, du bist so treu. Gott, weil du treu bist, Herr, dürfen wir heute singen und jubeln und beten und applaudieren, weil du treu bist, Gott, und nie untreu wirst. Danke, Gott, für deine unendliche Liebe zu uns, Herr. Danke für deine Geduld mit uns, Herr. Da, wo wir, Herr, so hin und her wanken, Herr, so zweifelnd am hin und her schreiten sind, Herr, wieder prüfen, überlegen, ist Jesus wirklich das Beste und Wichtigste und Wertvollste, Herr? Oh Gott, danke für deine Treue. Danke für dein Reden heute Morgen hier in unserer Mitte, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns heute überführst, Herr. Da, wo wir sagen, ja, ich glaube an Jesus als mein Retter, aber nicht als Herrn. Nein, er darf nicht in mein Wochenkalender reinsprechen. Er darf nicht sagen, blockiere die Zeit für mich, blockiere die Zeit für Gottesdienst, blockiere die Zeit für deine Kleingruppe. Herr, Wenn du der Herr bist, dann darfst du das. Jesus, und wenn heute meine Brüder und Schwestern merken, dass du nicht diese besondere Stellung im Leben hast, dann ist es heute Gnade. Dann ist heute Gnade, dass du heute neu rufst und sprichst, ich bin der Herr. Und du rufst heute alle deine Kinder zurück zu dir zu kommen, ans Feuer. Nicht nur in der Nähe, wo eine Grundwärme ist, sondern am Feuer. Am Feuer, wo es brennt, Herr. In Jesu Namen. Ich möchte uns einladen, alle unsere Augen zu schließen, da wo wir sind, und einfach so eine Privatatmosphäre zu schaffen. Und wenn du merkst, Gott spricht heute zu mir und der Heilige Geist überführt mich gerade, zurück in diese Gemeinschaft zu kommen. Und du merkst, jetzt ist eine Entscheidung notwendig. Du merkst, entweder entscheidest du dich heute zurückzugehen und dein Leben wird sich ab heute verändern, oder du entscheidest dich nicht und du weißt, es wird genauso weitergehen wie bisher. Aber wenn du spürst, dass Gott zu dir spricht, wenn du spürst, ich will zurück in diese Gemeinschaft, wo das Feuer brennt. Ich will diese Zeit, wo Jesus im Mittelpunkt ist, zurückhaben. Und ich will darum kämpfen und ich will diese Person sein, die brennt. Dann möchte ich jetzt ermutigen, während wir alle unsere Augen geschlossen haben, deinen rechten Arm ganz weit nach oben zu heben, als Zeichen, ich entscheide mich heute. Entweder zum ersten Mal oder erneut. Ich will nicht so weitermachen wie bis jetzt. Ich will zurück in diese Gemeinschaft, wo Jesus im Mittelpunkt ist, in Jesu Namen. Wenn es auf dich zutrifft, heb meinen Arm ganz weit nach oben. Ganz weit nach oben. Wenn du diese Entscheidung heute erneut oder zum ersten Mal treffen willst, danke, danke. Oh, ich sehe einige Hände. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Ich möchte mit dir beten, der du deinen Arm gehoben hast und sagst, nicht mehr so weiter. Ab heute soll sich was ändern. Ab heute will ich zurück in diese Gemeinschaft, zu der ich berufen wurde, von meinem treuen Gott, in dieser Gemeinschaft, wo Jesus mein Herr ist, in dieser Gemeinschaft, wo sein Feuer brennt. Ich will da zurück. Ich möchte sagen, ist nur ein Gebet weit entfernt. Ein Gebet von Herzen. Ein Gebet, das ist ernst mein. Ein Gebet im Glauben wird dich ab heute wieder einen neuen Kurs bringen. Jesus im Mittelpunkt deines Lebens. In Jesu Namen. Wenn es auf dich zutrifft, möchte ich einladen, dieses Gebet mitzusprechen und alle anderen einfach ermutigen, als Unterstützung mitzubeten. Jesus, ich habe heute gehört, dass ich berufen bin zur Gemeinschaft mit dir. Und ich glaube dir. Und ich bitte dich, hilf mir, ab heute dieser Gemeinschaft die erste Priorität in meinem Leben zu geben. Noch vor meinem Ehemann, Ehefrau. Noch vor meinen Kindern. Noch vor meiner Bequemlichkeit. Sollst du der Herr sein für mein Leben. In Jesu Namen. Heiliger Geist, du sprichst heute durch dein Wort zu uns. Ich danke dir dafür. Und ich segne all meine Brüder und Schwestern, die jetzt dieses Gebet von Herzen mitgesprochen haben. Ist nur ein Glaubensgebet weit entfernt. Heiliger Geist, dass du eingeladen wirst, dein Werk zu tun. Und du hast begonnen, Heiliger Geist. Und du wirst es fortsetzen, Herr. Und ich bete und ich segne all meine Brüder und Schwestern ab heute, ihren Kalender zu überprüfen, ihre Woche zu überprüfen und die Zeiten mit Jesus zuerst einzutragen und danach alles andere, Herr, in Jesu Namen, dass wir klug sind, dass wir schlau sind, Herr, dass wir nicht auf dem Boden kämpfen, sondern in der Luft, Herr Jesus, dass wir beim Feuer bleiben und uns von Gott beraten lassen, uns von Gott Impulse geben, in Jesu Namen. Jesus, dass wir brennen, da wo wir sind, Herr. Dass wir Salz sind, das würzt, Herr. Licht sind, das leuchtet, Herr. In Jesu Namen. Dass wir einen Unterschied machen können, weil wir nahe bei Jesus sind und bleiben. In Jesu mächtigen Namen. Amen. 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 Halleluja. Dürft euch setzen. Ja. Ich will dir nur ganz am Abschluss noch einen praktischen Tipp mitgeben. Wenn du sagst, wow, die Predigt hat mich gar nicht angesprochen oder hat mich voll angesprochen oder was dazwischen. Aber am Ende fragst du dich, was soll ich jetzt machen? wie soll ich jetzt auf diese Predigt reagieren? Wie werde ich die Predigt nicht gleich in 5 Minuten wieder vergessen haben oder am Montag? Ja, was kann ich machen? Hier ein ganz einfacher, praktischer Schritt. Ganz einfach. Wenn du diese Gemeinschaft mit Jesus nicht mehr als Priorität hast und irgendwas, was auch immer die Gründe sind, brauchen wir gar nicht diskutieren, aber du willst dahin zurück, fange mit einem kleinen Schritt an in die richtige Richtung. Dieser kleine Schritt kann sein, dass du nicht sagst, ab heute, jeden Tag, eine Stunde, so und so, zu groß. Fang einen kleinen Schritt an. Nimm dir 3 Tage in der Woche, wo du sagst, ich werde am Dienstag, am Donnerstag und am Samstag mir jetzt 10 Minuten, nachdem ich aufgestanden bin, nehmen und ich werde da mit meinem Jesus reden und Gemeinschaft haben. Ist das ein kleiner Schritt in die richtige Richtung? Ich denke, für jeden möglich. Ja, aber wenn du so anfängst, dann gibst du dem Raum und das Feuer wird anfangen zu brennen und dann willst du mehr und mehr und lass es dann ganz natürlich wachsen, in deinem Tempo, da wo du bist, in der Lebensphase, aber fang an, den ersten Schritt auf Gott zuzutun, dann wird er auf dir zugehen. Amen. 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 Das war's. Wen darf ich weitergeben, Anna, an dich? Ja.